ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, schönen guten Morgen. Wir sind das Streusalz auf dem Eis der Unwissenheit. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Freue mich sehr. Und heute haben wir ein unglaublich gutes Programm. Ich kann es selber kaum glauben. Denn wir haben zum Beispiel unter anderem die große Frage, die wir stellen werden. Wie kann man sich denn ein wenig unabhängiger machen, auch digital von den USA, wenn dort weiter passiert, was dort gerade passiert. Und vielleicht irgendwann mal einer den Daumen auf einen Internetknoten setzt und sagt, guck mal, ihr habt auf einmal kein Microsoft mehr, kein Word mehr, kein Excel und so weiter. Und da gibt es tatsächlich schon das erste Bundesland, das gesagt hat, wir steigen aus, wir machen jetzt Open Source und wir lassen uns das mal erklären, wie das geht und ab wann Berlin auch so weit ist und vielleicht ja auch der RBB. Und bis dahin haben wir das Scannerspiel, das kommt jetzt gleich, da gibt es ein tolles Buch zu gewinnen, nämlich Ich möchte lieber nicht, so heißt es, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Juliane Marie Schreiber hat das Ganze geschrieben. Sie ärgert sich darüber, dass wir immer aufgefordert werden, positiv zu sein und sagt, wir sollten doch Scheitern als Chance begreifen und lieber unser Selbst entfalten. Der Terror des Positiven nervt. Und wenn Sie das lesen wollen, dieses Buch aus dem Piper Verlag, sollten Sie sich jetzt bewerben. Als Teilnehmer oder Teilnehmerin beim Scannerspiel bei unserem Wissenschaftsquiz unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, wen nehmen wir denn? Guten Morgen, Konrad.
Ja, guten Morgen.
Konrad, von wo aus rufst du an?
Ich rufe aus Zittau an.
Aus Zittau an. Konrad, Zittau, Görlitz, ne? Das ist irgendwie ganz im Südosten Sachsens.
Ganz genau.
Zittau, ne? Wie ist es denn bei euch gerade? Ist da alles total zugeschneit? Habt ihr 10 cm Schnee oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so 5 bis 10 cm Schnee haben wir. Die Teiche sind zugefroren. Mhm. Also richtig Winter, wie man sich das vorstellt.
Weswegen ich ein bisschen überlegt habe, ich dachte, Konrad Zittau, der klingelt irgendwas. Du bist nicht zum ersten Mal bei uns, kann das sein?
Ja, vor ein paar Jahren, würde ich sagen.
Siehst du mal, je älter man wird, desto mehr erinnert man sich an Dinge, die sehr lange zurückliegen, Konrad. Ist so, ne?
Also, ja, wir haben uns beide noch.
Danke, dass du da bist. Du weißt, als Erster hast du es immer am schwersten, denn erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis. Und wenn die dritte Frage versemmelt wird, dann kommt automatisch der Nächste zum Zug und gewinnt das Buch. Das sind die unfairen Regeln hier. Dann starten wir mal mit einer Frage, da geht es um den Schlaf. Wie ist dein Schlaf so? Kannst du gut schlafen?
Normalerweise schon.
Ja. Okay, gut, dann pass gut auf.
Auch Quallen brauchen Schlaf. Quallen haben kein Gehirn. Trotzdem schlafen sie wie Menschen häufig 8 Stunden lang. Am liebsten nachts. Das zeigt eine Studie aus Israel. Ob eine Qualle schläft, zeigt sich daran, wie stark ihr Quallenschirm pulsiert. Nachts nimmt die Pulsationsrate ab, und die Nesseltiere reagieren langsamer auf Reize. Kommt es zu Wasserturbulenzen und die Quallen können nachts nicht schlafen, holen sie ihre Nickerchen tagsüber nach. Das heißt, auch Quallen brauchen Schlaf.
Ne, wenn man mal jemanden richtig beleidigen will, weil man findet, der ist ziemlich doof, dann sagt man einfach, du Qualle, denn Quallen haben kein Gehirn.
Ja, aber Schlaf werden sie wahrscheinlich trotzdem brauchen.
Meinst du, ne? Ist richtig, oder?
Ja.
Okay, und hast recht. Ja, tatsächlich. Mangrovenquallen und Seeanemonen wurden untersucht. Auch Seeanemonen schlafen etwa 1/3 des Tages, allerdings am liebsten in den Morgenstunden. Das sind zwar Lebewesen ohne Gehirn, aber die haben einfache Nervennetze. Und die Forscher haben beobachtet, dass während der Wachphasen DNA-Schäden in den Nervenzellen der Quallen und Seeanemonen entstehen. Und die nehmen in den Ruhephasen wieder ab. Das stützt also die Theorie, denn mehr ist es ja nicht, dass sich Schlaf eventuell entwickelt hat, um die DNA in Nervenzellen zu schützen und zu reparieren. Richtig. Mit wem frühstückst du denn gerade, Konrad?
Mit meinen 3 Töchtern.
Ach, na, schöne Grüße.
Und unsere Mutter oder Frau, die ist in Berlin, vielleicht hört sie ja zu.
Ach, das ist ja schön, sehr gut. Also Frage Nummer 2 kommt hier.
Eltern empfinden mehr Ekel. Windeln wechseln oder Erbrochenes aufwischen. Menschen mit Babys oder Kleinkindern kommen mit vielen Körperflüssigkeiten in Kontakt. Forschende aus England haben jetzt untersucht, ob Eltern daher weniger oder mehr Ekel empfinden als kinderlose Menschen. Dafür haben sie Testpersonen Bilder von Körperflüssigkeiten und verschmutzten Windeln gezeigt. Eltern schauen bei diesem Anblick schneller weg als Menschen ohne Kinder. Das heißt, Eltern ekeln sich schneller und stärker als Kinderlose.
Ich würde sagen, das stimmt nicht. Es gibt schönere Anblicke, aber
du sagst,
dass man deswegen ist besonders schnell wegblickt, nur weil man drei Kinder oder Kinder zu Hause hat.
Ja, genau. Du hast Erfahrung damit. Wie alt sind denn deine Töchter?
Die sind jetzt 11, 13, 15.
Eieiei, das ist natürlich.
Windel wechseln ist schon ein bisschen her.
Schon ein bisschen her, aber du weißt natürlich Bescheid und hast vollkommen recht. Ja, tatsächlich. Also Eltern verweilen länger mit ihrem Blick auf den Fotos, während Kinderlose ganz schnell wegschauen. Daraus schließen die Forscher, dass die Ekelreaktion durch den andauernden Kontakt mit Körperflüssigkeiten bei Eltern abgeschwächt wird. Warum gibt's das überhaupt, ein Ekelempfinden? Das schützt Menschen vor dem Kontakt mit Krankheitserregern. Ja, deswegen ist ganz spannend, dass die Ekelreaktion nur bei Eltern vermindert ist, wenn ihr Baby bereits feste Nahrung zu sich nimmt. Und da vermuten die Forscher, in den ersten Monaten sind Säuglinge besonders anfällig für Krankheiten und ein stark ausgeprägtes Ekelempfinden der Eltern könnte das Infektionsrisiko senken. Konrad, hier kommt schon die wichtige dritte Frage.
Zuckerarmer Nektar gefährdet Schmetterlinge. Schmetterlinge gehören neben Bienen zu den wichtigen Bestäuberinsekten. Doch die bunten Falter sind durch den Klimawandel bedroht. Jetzt zeigt eine neue kanadische Studie, bei steigenden Temperaturen produzieren Pflanzen einen weniger nahrhaften und zuckerärmeren Nektar. Das wirkt sich auch auf die Schmetterlinge aus. Die Falter können durch den minderwertigen Nektar weniger Fettreserven ansetzen. Das heißt, zuckerarmer Nektar gefährdet Schmetterlinge.
Oh, das ist schwer.
Das ist schwer, das stimmt.
Zuckerarmer Nektar kann durchaus sein, dass es eine Gefahr ist für die Schmetterlinge.
Also meinst du es richtig, ne?
Ja.
Konrad, du hast wieder recht. Ja, und interessant ist, wie wenig Temperatursteigerung da schon zu führt. Ist es nur ein halbes Grad wärmer, sinkt der Zuckergehalt im Nektar von Pflanzen um 24%. Getestet wurden 3 spätblühende Pflanzenarten. Und so Schmetterlinge wie zum Beispiel der Monarchfalter brauchen die, um die Energiereserven für den Flug ins Winterquartier aufzufüllen. Und durch den minderwertigen Nektar hatten die Schmetterlinge eine um 26% verringerte Körperfettmasse. Naja, und das kann dann schon dazu führen, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Konrad, herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen, nämlich Ich möchte lieber nicht, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Die Autorin Juliane Marie Schreiber sagt, gegen diese ganzen Leute, die uns erzählen, ihr müsst positiv denken, hilft nur Rebellion. Sie sagt, Schimpfen, das ist Ausdruck gelebter Freiheit, ohne Schmerz, keine Kunst. Wut ist der Motor des Fortschritts. Das ist ein Buch, was würde im Buchhandel 16 € kosten. Und ich versuche dir das mit diesem Angebot noch mal abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kennst das, du kannst jetzt aufhören, schick mal dir das Buch oder nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides gewonnen, Buch und Abo oder aber beides verloren.
Die Mädels nicken, ich soll weitermachen. Na, also nehme ich noch die vierte Frage.
Wunderbar, Frage Nummer 4.
Ein Mittagsschlaf macht uns müder. Lange Ruhepausen sind für unser Gehirn wichtig. Um wieder fit und aufnahmefähig zu sein, müssen die Synapsen in unserem Kopf neu ausgerichtet, also rekalibriert werden. Synapsen sind die Verbindungspunkte zwischen den Hirnzellen. Forschende aus Genf zeigen jetzt, diese Rekalibrierung findet nur nachts statt, wenn wir mehrere Stunden am Stück schlafen. Nicht aber bei einem 45-minütigen Mittagsschlaf. Ein Nickerchen tagsüber macht Menschen also nicht fitter und aufnahmefähiger, sondern sogar müder.
Also ich mache keinen Mittagsschlaf, weil ich dann wirklich immer noch ein bisschen verleiert bin anschließend. Aber bei meiner Frau hilft das ganz gut. Also ich denke mal, dass so ein Mittagsschlaf hilft und führt zur Regeneration wieder, auch wenn er nur 45 Minuten dauert.
Konrad, deine Töchter können stolz auf dich sein.
Na, die haben mir geholfen. Daumen hoch, Daumen runter.
Hier,
also ich bin stolz auf sie.
Können wir von denen mal einen Applaus hören jetzt aus der Küche? Drei Mädels, die klatschen. Ein bisschen mehr wäre schon schön. Wenn ihr bei Taylor Swift seid das nächste Mal, dann seid ihr auch lauter, schätze ich mal. Also, es stimmt wirklich, die Forscher aus Genf, die konnten erstmal zeigen, dass diese Rekalibrierung der Synapsen auch bei einem Mittagsschlaf beginnt. Das heißt also, die Synapsenverbindungen werden geschwächt und ausgedünnt. Und würde das nicht passieren, wäre das Gehirn irgendwann übersättigt und könnte keine neuen Informationen aufnehmen. Konrad, herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du bei uns warst. Habt ihr noch was Hübsches vor am Wochenende ohne Mama?
Vielleicht gehen wir noch Skifahren, mal schauen.
Ach so, na das ist ja nicht so schlecht. Dann Hals- und Beinbruch, wie man so sagt. Ne?
Jawohl, danke.
Schöne Grüße an die Familie und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Jawohl, vielen
Mach's
Dank.
Mach's gut, tschüss, tschüss.
Tschüss.
Die Octopus-Fans unter Ihnen kennen ganz bestimmt die Bilder, in denen ein Octopus zur Tarnung, Farbe und Oberflächenstruktur seine Haut ändern kann, wie auf einem Videoscreen, aber auch so reliefartig. Der kann Stacheln bauen, auf einmal da, wo keine vorher da waren. An der Uni Paderborn haben Forscher nun diese Haut im Labor quasi nachgebaut. Warum sie das machen und was wir daraus lernen können, das kann uns der Physiker und Nanotechnologe Dr. Nicolas Güsken verraten. Professor für Quantenphotonik und Optoelektronik, derzeit an der Stanford-Uni. Guten Morgen, Herr Güsken.
Guten Morgen.
Wir erreichen Sie in Stanford weit nach Mitternacht. Danke nochmal dafür. Da haben Sie auch Ihre Experimente begonnen. War denn Ihr Ziel, den Farb- und Strukturwandel der Oktopushaut zu enträtseln oder geht es Ihnen um was ganz anderes?
Das ist nicht so ganz. Also natürlich ist es sehr faszinierend, aber uns ging es eher um die Grundlagenforschung, wie kann man quasi Farben dynamisch und Textur dynamisch auf ganz dünnen Schichten quasi imitieren.
Und Octopus ist dann quasi nur so ein Vergleich, um den Menschen draußen zu erklären, was sie da gerade machen.
Genau, aber auch, wie kann man zum Beispiel solche Effekte auch wirklich mit technologischen, strukturellen, sag ich mal, Farben etc. nachbauen, die vielleicht auch nochmal auf einer anderen Grundlage funktionieren.
Diese Haut, die Sie da erfunden haben, entwickelt haben, nennt sich eine organische Haut. Was heißt das organisch in dem Zusammenhang?
Genau, das ist ein bestimmt, also wir haben jetzt, sag ich mal, im Volksmund würde ich jetzt ein Polymer nennen, also wir haben bestimmte organische Materialien benutzt. Die haben eine andere chemische Zusammensetzung als jetzt ein Festkörper oder ein Halbleiter oder sowas. Und genau, und wir haben jetzt ein Polymer benutzt, also P.PSSS heißt das. Und das hat bestimmte Eigenschaften, die sich halt besonders dafür eignen. Zum Beispiel sind die dehnbar oder die sind biegbar und die sind auch bearbeitbar mit verschiedenen Flüssigkeiten zum Beispiel.
Ich muss noch mal fragen, weil ich wirklich als Laie diese dummen Fragen stelle. Polymer, ist das ein Kunststoff?
Genau, könnte man auch so sagen. Plastik ist zum Beispiel ein Polymer.
Okay, ja. Gut. Und da haben Sie jetzt einen Film entwickelt. Und wie funktioniert dieser Film?
Richtig, genau. Wir haben einen Film entwickelt und haben den bestimmten Behandlungsmethoden unterzogen und konnten dadurch quasi das Ausdehnungsverhalten dieses Films steuern. Und warum ist das wichtig? Also wenn man jetzt nochmal den Octopus als Vergleich nimmt, der kann die Farbe und die Textur ändern, aber der macht das über Pigmente. Aber das ist nicht die einzige Methode, wie man Farben anpassen kann, sondern man kann das auch über Geometrien machen. Also man kennt das vielleicht von der Gitarrenseite, man kann verschiedene Töne einstellen, indem man seinen Finger an einen bestimmten verschiedenen Bund legt und dadurch verschiedene Töne einstellt. Und Licht ist auch eine Welle. Und dadurch könnte man sich jetzt überlegen, wenn man zwei reflektierende Oberflächen hat und da die Wellenlänge des Lichtes zwischenpassen kann, zum Beispiel bei kurzen Wellenlängen im blauen Licht oder bei langen Wellenlängen im roten Licht, kann man dadurch bestimmte Töne, bestimmte Wellenlängen oder bestimmte Lichte oder beziehungsweise Lichtfarben im Prinzip stärker oder weniger stark erzeugen. Und genau das, diese strukturelle Farbe und nicht die Pigmente, das haben wir hier benutzt, um dann quasi mit dem Schwellen dieses Polymers in bestimmte Oberflächenstrukturen quasi zu erzeugen, die halt verschiedene Farben haben. Und das können wir dadurch steuern, dass wir zum Beispiel verschiedene, also Wasser oder verschiedene Alkohole in verschiedenen Dosierungen durchleiten durch eine fluidische Zelle und dadurch quasi die dynamisch quasi die Farbe anpassen, sowohl auch die Textur.
Also durch eine Veränderung der Oberflächengeometrie wird das Licht anders gebrochen und andere Farben entstehen.
Richtig.
Aha.
Genau, das ist ein Resonator, ja.
Interessant. Was ist mit der Struktur? Ich meine, Octopus kann auf einmal Stacheln entstehen lassen, wo vorher keine waren. Können Sie das auch?
Ja. Genau, richtig. Das ist ein guter Punkt. Also die Farbe. Also was ist der Unterschied? Wir könnten ja die Farbe und die Struktur unabhängig voneinander dynamisch einstellen. Und die Topografie, also sag ich mal matt oder glänzend, wird im Prinzip durch einen sehr ähnlichen Effekt, durch das Schwellen, also durch Erzeugen von Tälern oder kleinen Hügeln erzeugt, aber in einer größeren geometrischen Ausdehnung im Prinzip. Und die Farben werden quasi auf einer kleineren geometrischen Ausdehnung erzeugt. Und das konnten wir halt beides, sowohl die Topografie, zum Beispiel matt, und auch die Farben auf einem kleinen Bauteil gleichzeitig, aber auch unabhängig voneinander steuern. Und das war quasi die Neuigkeit.
Wie gut und wie genau können Sie das denn steuern? Also können Sie zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt auf diesem Stück ein Schachbrettmuster entstehen lassen und Sie wüssten auch, welche Reize, welche Impulse Sie dafür eingeben müssen?
Ganz genau, richtig. Also wir können das ungefähr bis 3 Mikrometer Auflösung runter steuern. Mhm. Und man muss den Film aber vorher behandeln. Also man muss den Film im Prinzip vorher ein bestimmtes Muster vorprogrammieren, das dann aber doch mal dynamisch in bestimmten Rahmenbedingungen oder in bestimmten Limitierungen angepasst werden kann. Genau, also man kann jetzt nicht alles erzeugen, was man wollte, aber man kann eine ganz gute Bandbreite an Mustern erzeugen.
Also das Erste, woran ich jetzt denke, wenn ich so über Anwendungen nachdenke, sind Bildschirme, die dann vielleicht auch dreidimensional, also reliefartig sozusagen auf mich zukommen, Gesichter, die im Raum stehen und solche Geschichten. Woran denken Sie denn? Welche Anwendungsgebiete wären da denkbar?
Ja genau, also ja, gut, Gesichter, die im Raum stehen, da würde man eher ein Hologramm denken. Das ist physikalisch gesehen noch ein bisschen was anderes, aber sie gehen schon in die richtige Richtung. Also realistischere Erlebnisse, also jetzt nicht nur Farben, sondern Texturen. Wir denken aber, das ist besonders interessant, weil es halt ein organisches Material ist oder ein Polymer, das dehnbar ist und das auch wiegbar ist, dass man das zum Beispiel auf sogenannte Wearable Devices, also tragbare Oberflächensensoren oder bestimmte anpassbare Oberflächen, dass man das dafür benutzen würde. Genau, oder Soft Robotics, also im Prinzip, dass man das mit kleinen Robotern vereint, die dann ihre Farben und ihre Texturen realistischer gestalten können.
Merken Sie sich diesen Namen, Dr. Nicolas Güsken. Ich denke mal, von ihm werden wir noch viel hören, der Physiker und Nanotechnologe, derzeit an der Uni Stanford, forscht sonst an der Uni Paderborn, in diesem Fall an einem Oberflächenfilm, der der Haut von Oktopoden gleicht. Herr Güsken, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gern, vielen Dank.
Der Bundeskanzler dürfte diese Woche doch vielen aus der Seele gesprochen haben mit seinem Satz: Als Demokraten sind wir Partner und Verbündete und nicht Untergebene der USA. Europa müsse jetzt die Sprache der Machtpolitik sprechen, lernen. Nur, wie deutlich darf es denn sein? In Internetforen wird die Einwanderungspolizei ICE längst mit der Gestapo verglichen, was ich persönlich unpassend finde, aber wahr ist, die ICE-Leute zerren rücksichtslos und brutal Menschen aus ihren Autos, sie entführen sie aus ihren Häusern und sie erschießen auch Menschen. Dabei werden sie vom Staat geschützt mit, Zitat, absoluter Immunität. So hat es Trumps Vize J.D. Vance verkündet. Fragen wir mal nach, wie die Amerikaner das selbst sehen, beim gebürtigen Texaner Volker Depkart. Der Historiker ist Professor für Amerikanistik an der Uni Regensburg. Herr Depkart, guten Morgen.
Herr Karkowski, schönen guten Morgen.
Was genau ist eigentlich die Aufgabe dieser Behörde namens US Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE?
Ja, die ja dann inzwischen auch als ICE abgekürzt wird. Also das ist eigentlich Ergebnis noch der Terroranschläge vom 11. September, wie überhaupt vieles von den Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt erleben, immer noch im langen Schatten von 9/11 stehen. Also das ist die größte Polizei- und Zollbehörde des Department of Homeland Security. Und dieses Department of Homeland Security, also übersetzt Ministerium für Innere Sicherheit im weitesten Sinne, war der Versuch unter George W. Bush, alle Behörden, die irgendwie was mit Sicherheit und Gesetz zu tun haben, in einer großen neuen Struktur zusammenzuziehen, um so einfach insgesamt die sicherheitspolitischen Zuständigkeiten und Autoritäten zu zentralisieren und zu koordinieren. Und in diesem Zusammenhang hat ICE eigentlich die Aufgabe, Grenzverletzungen zu überwachen und vor allen Dingen mögliche Gefährder. Und da denken wir natürlich noch an die Terroristen von Al-Qaida, möglichst frühzeitig zu erkennen, um so etwas wie 9/11 noch wieder unmöglich zu machen. Also wir stehen hier wirklich noch im ganz langen Schatten von 9/11 und den daraus folgenden strukturellen Umorganisierungsmaßnahmen im Sinne der Erhöhung nationaler Sicherheit.
Was uns hier irritiert, passiert und die Amerikaner mittlerweile auch, ist ja, dass dort eine Behörde, die ja eigentlich für Recht und Ordnung sorgen soll, offensichtlich selbst das Recht bricht. Bewegen sich denn diese Greifertrupps auf dem Boden dessen, was dieser Behörde erlaubt ist? Und diese Absolute Immunity, die J.D. Vance ihnen dazu spricht, gibt es das wirklich? Oder ist denen schlichtweg egal? Sie machen einfach.
Naja, das ist immer noch auch eine so eine juristische Grauzone. Also was eben jetzt eigentlich nicht im Plan war, war jetzt, dass ICE dafür eingesetzt werden soll, jetzt aktiv Hatz auf illegal sich im Land befindliche Immigranten zu machen. Es ging also wirklich eher um nationale Sicherheit, es ging um die Identifikation von Gefährdern. Insofern ist das jetzt schon eigentlich eine Uminterpretation, eine Ausweitung der Zuständigkeiten von ICE unter der Trumpschen Administration. Und ich glaube, so eine Gewalt entsteht immer auch in einer rhetorischen Grauzone, wo eben die radikale Sprache, die ja von der Trump-Regierung in Bezug auf Kampf gegen illegale Einwanderung geführt wird, dann so eine Art Selbstermächtigungskultur zur Folge hat, dass die ICE-Beamten eben meinen, sie könnten mit größtmöglicher Härte vorgehen, weil sie damit eben den Willen der Administration erfüllen, ohne in jedem einzelnen Fall jetzt genau dafür autorisiert zu sein. Und wir hören ja auch von Bundesrichtern, die jetzt eben die Einsätze von ICE in Minneapolis entlang von rechtlichen Kriterien bewerten wollen. Die Bundesregierung selber oder das Justice Department hat angekündigt, eine Civil Rights Investigation zu machen, um jetzt eben den Einsatz von ICE zu bewerten im Hinblick auf Bürgerrechtskonformität und nicht oder nicht. Aber das sind eben alles Dinge, die entstehen in den USA vielfach eben in der Verhandlung konkreter Fälle. Und das scheint mir jetzt die Situation zu sein, dass ICE in vieler Hinsicht da in so einem Vakuum operiert hat, wo eben einerseits die offizielle Rhetorik der Härte und Entschlossenheit von oben trifft auf sowas wie eine Selbstradikalisierung dieser Truppe mit den Ergebnissen, die wir alle erschreckenderweise gesehen haben.
Mhm. Was denken Sie oder was wissen Sie darüber, wie die Amerikaner mittlerweile auf die ganze Sache blicken? Und vor allen Dingen, ist das Verhältnis der Amerikaner zu ihrer Polizei also grundsätzlich anderes, als wir das kennen von uns in Deutschland?
Also ich meine, wir wissen ja nun inzwischen aus vielen Umfragen, dass selbst ein Großteil der Trump-Wähler, die eigentlich einen grundsätzlich harten Anti-Immigrationskurs befürworten, der sich vor allem eben gegen illegal im Land sich befindende Immigranten richtet, dass selbst diese Wählerinnen und Wähler bei den Bildern von Gewalt aus Minneapolis sich fragen, also das ist nicht das Amerika, was wir haben wollen, wo sie eben auch der Meinung sind, dass ist Trump und seine Truppen hier übertrieben haben. Es ist vielleicht der Punkt, wo einfach etwas überdehnt worden ist, was dann eben auch an den Rückhalt in der Bevölkerung schwinden lässt. Und Trumps Agieren in der jetzigen Situation ist ja sehr strategisch, gerade im Hinblick auf seine Wählerschaft. Mhm. Er hat ja dann eben jetzt gemerkt, dass die Umfragewerte runtergehen, dass es massive Kritik aus dem eigenen Lager gibt. Und jetzt laviert er da so ein bisschen hin und her zwischen fortgesetzter Rhetorik der Härte, aber dann doch auch entgegenkommen. Der zweite Teil Ihrer Frage ist eben, finde ich, die historisch viel weiterreichende Frage. Das hat für meine Begriffe was mit den ganz unterschiedlichen Polizeikulturen in Europa und insbesondere Deutschland und in den USA zu tun. Also eine Haltung, die Polizei dein Freund und Helfer und auch ein Selbstverständnis von der Polizei als Freund und Helfer der Gesellschaft, das hat sich in den USA seit etwa den 1980ern radikal gewandelt im Hinblick auf einen Krieg gegen das Verbrechen, ein War on Crime. Und hier sind eigentlich beide Parteien, Demokraten und Republikaner, in einem Überbietungswettbewerb, wer denn eigentlich tougher on crime ist. Das Vorgehen gegen Kriminalität wird wirklich als Krieg beschrieben. Die Polizisten sehen sich auch eher als Krieger gegen Gewalt, so werden sie ausgebildet, wenn sie denn überhaupt ausgebildet werden. Wir wissen ja auch, wie schlecht die teilweise ausgebildet sind. Also es ist eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderer Habitus, der dann eben auch zu solch drakonischen Maßnahmen führt und der auch solch drakonische Maßnahmen im Denken unter den Bedingungen dieses Denkens ermöglicht. Und das finde ich eben auch jetzt eine Radikalisierung dieser Law-and-Order-Kultur, die im Zeichen eines Krieges gegen Illegalität dann doch auch zu drakonischen Maßnahmen neigt und die dann teilweise bis weit in die Gesellschaft auch akzeptabel sind. Aber nochmal, ich glaube, in Minneapolis ist was überzogen worden, ist was überdehnt worden. Ob das jetzt reicht, dass da zu einem grundsätzlichen Wandel kommt, skeptisch. Aber es ist zumindest mal ein Punkt markiert, der dann auch in den USA zum Umdenken führen könnte.
Sagt der Historiker Volker Debkart, der ist Professor für Amerikanistik an der Uni Regensburg und hat einen sehr empfehlenswerten Podcast auch im Deutschlandfunk. Amerika verstehen heißt der Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, die neue Folge erscheint heute. Herr Debkart, danke, dass Sie bei uns waren auf Radio 1.
Ja, vielen Dank und viele Grüße nach
Berlin. Danke. Mathematiker werden mir sicher zustimmen, wenn ich sage, bestimmte Gleichungen können nicht aufgehen. Zum Beispiel eine wachsende Zahl an Pflegebedürftigen von immer weniger Beitragszahlern finanzieren zu lassen, ohne dass der Eigenanteil steigt. Da muss man Kompromisse finden. Und einer der meistdiskutierten derzeit lautet die KI. Künstliche Intelligenz muss Kostensparen helfen. Welche Chancen künstliche Intelligenz in der Pflege hat, auch darum geht es heute. Und morgen auf einem Kongress zum Thema in Berlin. Mit dabei ist auch Dr. Daniel Fleming. Er ist Professor für Informatik und Informationstechnologie in Pflege und sozialer Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule München. Herr Fleming, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie sind aber auch bei der Firma Apenio und nehmen für die teil an diesem Kongress. Die Firma Apenio bietet Softwarelösungen an für Krankenhäuser und Pflegeheime. Was ist das zum Beispiel?
Na, das ist insbesondere die IT-basierte Pflegedokumentation für Krankenhäuser, also dass die Pflegenden den Pflegeprozess dokumentieren, mit welche Maßnahmen sie planen, welche Phänomene vorliegen bei den Patientinnen und Patienten und welche Maßnahmen sie dann am Ende durchgeführt haben oder auch die Wunddokumentation zum Beispiel.
Also ich weiß, dass Ihre Software Arztbriefe schreiben kann, ne?
Ja.
Wie läuft das in der Pflege? Wie läuft das konkret?
Genau, also das wir fassen aus den Input-Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, fassen wir diese Daten zusammen und generieren daraus mit Hilfe generativer KI, die in Bremen gehostet ist, dann entsprechende Texte. Und das können wir nicht nur für Arztbriefe, sondern es gibt ja auch, also ein Arztbrief ist ja am Ende ein Transferdokument zwischen den Einrichtungen und das können wir auch für die Pflege letztendlich. Also dass sozusagen, wenn ein Patient entlassen wird, dass dann ein Pflegebrief erstellt wird.
Mhm. Genau. Nun geht ja auch das nicht vollautomatisch, nehme ich an, trotz KI, sondern es muss erstmal erlernt werden, der Umgang damit. Mhm. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Pflegekräfte sich zu sehr auf die Prompts für die KI konzentrieren und dadurch weniger aufmerksam sind für die Patienten?
Nein, das ist natürlich sozusagen usable gestaltet. Also, dass die Pflegenden letztendlich gar keine Prompts selber eingeben müssen, sondern sie entsprechende Knöpfe drücken auf der Oberfläche und dann wird der Text entsprechend generiert oder möglicherweise verändert, zum Beispiel in leichte Sprache übersetzt. Arztbriefe und Pflegebriefe sind ja doch gespickt von Fachtermini und die kann man dann automatisch natürlich mit der generativen KI in leichte Sprache oder in eine internationale Sprache übersetzen und das funktioniert auf Knopfdruck.
Sind das aus Ihrer Sicht schon die wichtigsten Aufgaben für KI in der Pflege?
Nee, ich glaube, also es gibt noch viele weitere Aufgaben. Und wenn man jetzt mal guckt, dann ist die Pflege ja vor allen Dingen im Interaktionsarbeit mit den Menschen mit Pflegebedarf. Es ist dann die Reflexion, also die Entscheidung, über welche Interventionen sind durchzuführen und welche Handlungen sind dann sozusagen durchzuführen. Und das, genau, also da haben wir viele Möglichkeiten in der Früherkennung zum Beispiel von Risiken, die KI uns prognostizieren kann. Wir haben die Frage der Tourenoptimierung in der ambulanten Pflege oder der Dienstplanoptimierung in den Einrichtungen letztendlich.
Und ein anderes Feld, das gerade stark diskutiert wird, sind Pflegeroboter. Elon Musk ist ein Großmaul, das wissen wir, aber Musk prophezeit, dass es bald schon mehr humanoide Roboter auf dem Planeten geben könnte als Menschen. Sie leiten selbst ein Robotikprojekt. Wie klingt das für Sie?
Genau, so wie Elon Musk irgendwie immer klingt. Also das ist sehr abgespaced und ich glaube, in der Pflege wird es noch lange dauern, bis Roboter tatsächlich zum Einsatz kommen. Es gibt viele Entwicklungen, aber es zeigt sich doch, dass die Anwendungsfälle insbesondere so eher im logistischen Bereich sind, also Dinge von A nach B zu transportieren, vielleicht Mobilisationshilfen zu geben. Das sind so die Einsatzszenarien. Viele Projekte sind auch nach der Entwicklung dann wieder nicht weiterverfolgt worden, weil es keinen Markt dafür gibt zum Beispiel.
Höre ich aus all dem raus, am Ende wird der Mensch noch lange der alles entscheidende Faktor sein in der Pflege?
Definitiv. Definitiv. Und es geht halt am Ende bei dem KI-Einsatz nicht darum, die Pflegenden zu ersetzen, sondern es geht darum, sie zu entlasten. Mhm. Das ist das Entscheidende und das muss in den Vordergrund gestellt werden. Und wir müssen auch nicht davon reden, dass die berufliche Attraktivität durch den Einsatz von KI steigt. Keiner kommt in die Pflege, weil man mit KI arbeitet, sondern möglicherweise ist die Arbeitgeberattraktivität dann ein bisschen höher.
Wichtiges Thema in der freien Wirtschaft. Sie haben ja beide Perspektiven, Uni und freie Wirtschaft, da wird der Preis ja bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Haben Sie den Eindruck, das Pflegepersonal wird angesichts der hohen Nachfrage marktgerecht bezahlt?
Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, dass Pflege immer höher zu bezahlen ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor ist, dass die Arbeitsbedingungen sozusagen sich verbessern. Und dazu gehört halt Entlastung. Und da kann KI ansetzen. Und das andere, die andere Baustelle ist vielleicht viel größer. Man muss der Profession Pflege auch den Gestaltungsspielraum in der Gesundheitsversorgung insgesamt geben, damit sie eigenverantwortlich dann auch Versorgung mitgestalten kann.
Dr. Daniel Flemming ist Professor für Informatik und Informationstechnologie in Pflege und sozialer Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule München, die wir auch noch nie hatten bei den Profis. War eine Premiere, Herr Flemming. Danke, dass Sie bei uns waren und für Ihren Kongress Pflege heute in Berlin. Alles Gute.
Danke Ihnen, Herr Karkowski.
Wenn Mama und Papa arbeiten gehen, dann bleibt das Kind bei den Großeltern. Die freuen sich in der Regel, Zeit mit den Enkeln verbringen zu können. Und für die Eltern ist das eine Riesenentlastung. Denn nach Mama, Papa, Kita sind Oma und Opa die häufigsten Betreuungspersonen für Kinder. Jetzt aber lässt uns eine Schlagzeile aufhorchen. Da hat nämlich eine Studie rausgefunden, von den Großeltern betreute Kinder sind im Schnitt ungesünder. Wie kann das sein? Fragen wir die Autorin der Studie, die Familienökonomin Dr. Mara Barschkett vom Institut für angewandte Mikroökonomik der Universität Bonn. Frau Barschkett, guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach einem Zusammenhang zu suchen zwischen Kindergesundheit und Großelternbetreuung, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Ja, das ist ganz interessant eigentlich, wie Sie schon gesagt haben. In Deutschland ist die dritthäufigste Kinderbetreuungsmethode oder Kinderbetreuungsform für gerade jüngere Kinder die Großelternbetreuung. Und es gibt ganz viele Studien, die sich mit den Effekten von institutionalisierter Betreuung, also Kitas und Schulen, auf eben wie das sich auf die Kindesentwicklung auswirkt, beschäftigt. Aber es gibt eigentlich keine Studien dazu, was eigentlich die Großelternbetreuung mit den Kindern macht. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dass da ja so viele Kinder, nämlich ungefähr 30% aller Kinder in Deutschland, diese Betreuungsform nutzen, es ja auch mal interessant wäre, dies anzuschauen.
Aber das erklärt ja noch nicht, warum man dann nach der Gesundheit der Kinder fragt.
Naja, Gesundheit ist eben ein ganz, ganz wichtiges Maß, weil Gesundheit ist korreliert mit späteren Bildungsoutcomes. Wir haben uns ja jetzt auch eher auf jüngere Kinder, also Kinder unter 11 Jahren, fokussiert, wo wir jetzt ja noch nicht irgendwie, also die Grundschulkinder haben natürlich Noten, aber bei den Kita-Kindern ist es ja deutlich schwieriger, irgendwie ihre Entwicklung zu messen. Und wir wissen aus anderen Studien, dass Gesundheit eine ganz große und wichtige Determinante ist, eben für späteren Erfolg im Bildungssystem oder dann eben noch viel später auch auf dem Arbeitsmarkt.
Normalerweise sind ja Betreuungssituationen nicht fix, soweit ich das beurteilen kann, sondern variieren. Also da kommt das Kind mal zu den Großeltern und mal nicht. Welche Situationen genauer haben Sie verglichen?
Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach zu erfassen und unsere Studie beruht auf einem Datensatz, dem sogenannten Perfam-Daten, die Familien befragen zu ganz verschiedenen Dingen und wir haben uns jetzt auf eben ein Sample fokussiert mit Kindern, mit Familien und Kindern unter 11 Jahren und hier wurden die Eltern nach regelmäßiger Betreuung in einer normalen Woche ihrer Kinder gefragt. Und eine Antwortmöglichkeit sind eben hier auch die Großeltern. Und wir haben dann eben Kinder danach eingeteilt, ob eben Eltern angeben, dass ihre Kinder regelmäßig von den Großeltern betreut werden oder eben nicht. Über die Intensität, also wie viele Stunden das pro Woche sind, können wir da dementsprechend jetzt nicht sagen, sondern es ist einfach nur, dass sie angeben, dass es in einer normalen Woche stattfindet. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass es da jetzt nicht um eine Ferienwoche geht, wo die Kinder vielleicht bei den Großeltern sind, sondern wirklich eben in einer normalen Woche die Großeltern da beteiligt werden.
Und dann haben Sie rausgefunden zum Beispiel, dass Eltern, die Großelternbetreuung wahrnehmen, deutlich zufriedener sind, aber auch, dass die Kinder, die bei Großeltern mit aufwachsen, um etwa 8% weniger gesund eingeschätzt werden von den Eltern. Ich habe so gedacht, 8%, das ist eigentlich nicht viel, oder?
Nee, genau. Wir würden hier auch von sehr moderaten Effekten sprechen. Die Effekte auf die Eltern sind tatsächlich größer. Vielleicht fangen wir mal mit den Effekten, den schönen Effekten für die Eltern an. Hier haben wir uns verschiedene Zufriedenheitsdomänen angeschaut von Müttern und Vätern. Und wir sehen, dass insgesamt insbesondere Mütter sehr positiv beeinflusst sind von Großelternbetreuung, sind zufriedener mit der Kinderbetreuungssituation, aber auch zufriedener mit ihrer Freizeitgestaltung. Das heißt, es scheint, dass die Großeltern ihnen eben erlauben, Arbeit, Kinderbetreuung und eben vielleicht auch noch zusätzliche Freizeit besser unter einen Hut zu bringen. Und auf der eben Schattenseite sehen wir dann auch, dass Kinder eben diese um 8% verschlechterte Gesundheit haben. Hier sollte man allerdings auch beachten, dass Gesundheit ist hier auch ein relativ breites Maß. Das ist auch von den Eltern angegeben. Also Eltern werden nach der Einschätzung der Gesundheit ihrer Kinder gefragt auf einer Skala von 1 bis 5, wo 1 eben schlechte Gesundheit, 5 sehr gute Gesundheit ist. Und insgesamt schätzen Eltern die Gesundheit ihrer Kinder als sehr gut ein. Also der Durchschnitt ist hier 4,4. Und wenn wir das eben dann jetzt 8% schlechter ist, ist das ja immer noch, dass es den Kindern im Durchschnitt sehr, sehr gut geht. Mhm. Und zusätzlich sollten wir eben auch beachten, das ist alles Durchschnittseffekte. Also wir können jetzt hier nicht auf einzelne Großeltern irgendwie Rückschlüsse ziehen und sagen, es ist schlecht, wenn das einzelne Kind bei den Großeltern ist, sondern es sind wirklich Durchschnittseffekte.
Die Schlagzeile war natürlich knallig, aber könnte man nicht auch 8% Abweichung nach oben oder unten als geringe Standardabweichung in der Statistik tolerieren?
Ja, also in dem Fall würden wir auch, da eben der Durchschnitt so hoch ist, würden wir auch sagen, dass 8% kein besonders großer Effekt ist. Und wir als AutorInnen-Team haben auch tatsächlich uns eher auf diese positiven Effekte für das elterliche Wohlbefinden konzentriert und finden diesen Gesundheitseffekt auf die Kinder auch jetzt nicht als so besorgniserregend.
Sagt Dr. Mara Barschkett, Familienökonomin am Institut für angewandte Mikroökonomik der Universität Bonn. Frau Barschkett, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Wie ist das mit Ihnen eigentlich? Wie unabhängig fühlen Sie sich von den USA? Für die meisten von uns gilt, US-Unternehmen sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Amazon, Google, Netflix, Apple, Android, Microsoft, Instagram, X und so weiter. Was wäre, wenn die USA sich zu einer Diktatur entwickeln würden, die die Welt mit diesen Diensten bzw. ihrer Abschaltung erpressen kann, indem zum Beispiel Microsoft uns hier beim RBB nicht mehr an unsere Computer lässt, weil wir vielleicht zu kritisch berichten über Trump oder die AfD. Was dann? Mit Schleswig-Holstein hat nun das erste deutsche Bundesland Tschüss gesagt. Statt Microsoft läuft auf den Rechnern der Kieler Landesverwaltung Open-Source-Software. Berlin will dem Beispiel folgen, wie ich höre. Und darüber möchte ich mit Jochen Schiller sprechen. Er ist Professor für Technische Informatik an der Freien Universität Berlin. Herr Schiller, guten Tag.
Guten Tag.
Müssen Sie denn an der FU auch jedes Mal, wenn Sie Ihren Rechner nutzen wollen, sich vorher bei Microsoft anmelden, wie wir hier bei Radio 1?
Zum Glück nicht. Also wir haben unsere eigenen Systeme, aber vollkommen richtig, auch wir hängen teilweise am Tropf von großen Konzernen wie Microsoft. Wenn vielleicht nicht ganz so stark wie manche andere Einrichtungen, weil wir schon relativ lange immer wieder drüber nachdenken, wie können wir denn souverän sein, also zumindest entscheiden, welche Lösung wir wählen.
Machen wir mal pro Seminar. Word und Excel und Teams, das sind alles Programme von Microsoft aus den USA. Kiel, also Schleswig-Holstein, stellt um auf Open-Source-Software. Was ist das?
Die Idee von Open Source ist, wie der Name sagt, die Quellen liegen offen da. Das heißt jetzt noch nicht, dass alle Laien natürlich sofort verstehen, was da drin ist, aber die Profis können dann zumindest den Code, also die praktisch den Ursprung des Programms einsehen, die ihn vervielfältigen, auch teilweise verändern und für ihre Zwecke einsetzen, selbst wenn vielleicht die Firma oder die Menschen dahinter gar nicht mehr existieren oder die Firma das gar nicht will, die vielleicht das mal mitentwickelt hat, sie können es weiterentwickeln. Das heißt, man ist sozusagen abgesichert bezüglich Lizenzen, weil wenn Microsoft sagt, heute wird es doppelt so teuer, ja, dann müssen sie einfach das Doppelte zahlen.
Und Open Source, wo kommt das her? Welche Firma vertreibt das? Wo kriege ich die Programme her?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt also Rechner-Server, bei denen man sich einfach herunterladen kann. Es gibt auch in der Tat Firmen, die für Open Source entwickeln und ihr Geld dann über die Beratung machen. Die also sagen, die Programme sind kostenlos, aber die Beratung drumherum, damit verdienen wir Geld. Also man kann durchaus mit Open Source Geld verdienen, aber an die Programme kommt man immer und kostenlos ran.
Und ich muss keine Lizenzgebühr bezahlen.
Richtig.
Brauchen Open Source Programme auch keine Server in den USA, über die sie laufen?
Naja, das ist so. Große Konzerne aus ganz vielen Gründen, natürlich, es ist einfacher, man kann besser Updates machen, haben ihre Server in USA oder hier. Auch für Open-Source-Projekte brauchen sie je nachdem gewisse Server. Nur der Vorteil ist, wenn sie wollen, können sie diesen einfach bei sich installieren. Also manche Firmen haben einfach die Server bei sich. Wenn sie wollen, können sie es auch sogar daheim machen, also Nextcloud beispielsweise zum Speichern von eigenen Dateien. Das hängt einfach von der Größe ab. Wenn sie jetzt 10.000 Mitarbeiter haben, dann brauchen sie einfach einen großen Server. Aber sie haben die Alternative, den bei sich einzurichten.
Und die sind alle diese ganzen Programme, da gibt es ja dann auch Schreibprogramme, Tabellenprogramme, alles Mögliche. Und die sind alle kompatibel mit den ganzen Microsoft-Sachen?
Ich sag mal nein. Es gibt im Prinzip für alle kommerziellen Programme einen Ersatz. Nur man muss sich teilweise verabschieden von, ich sag mal, diesem schönen Wohlfühl-Ökosystem. Wenn Sie also bei Microsoft oder bei Apple sind, dann funktioniert alles mit allem. Alles ist irgendwie integriert. Natürlich gibt es Alternativen für Word mit Libre und OnlyOffice. Aber da ist dann vielleicht nicht die KI so schön integriert, sage ich mal, wie ein Copilot bei Word. Das heißt, man muss manche Sachen sich in der Tat zusammenstellen, wobei auch hier gibt es immer mehr Komplettlösungen.
Microsoft schickt mir regelmäßig Updates. Wer wartet Open Source Software? Woher kommen die Updates? Wer kümmert sich um die Sicherheit?
Ja, da muss man ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das ist so. In der Tat stehen sehr viele wirklich engagierte Menschen hinter Open Source Software. Manchmal passiert es aber auch, dass, wie auch immer das Leben spielt, nicht mehr so viele dahinter stehen. So gibt es Beispiele von verwaisten Open Source Projekten. Da muss man sich natürlich rechtzeitig auch informieren, wie wird es weiter betreut. Da gibt es teilweise Firmen, vollkommen richtig. Aber das Problem ist, wer finanziert die Sache? Und da gibt es leider manchmal Fälle, dass dann irgendwelche Dinge verweisen. Vorteil ist aber, die ganzen Formate, also wie speichere ich meine Dateien, die sind so kompatibel, sie können dann meist mit anderen Programmen weitermachen.
Wenn nun alle umstellen würden auf Open Source, würde uns das zwar unabhängiger machen von den USA, aber wäre es auch günstiger, preiswerte. Das wäre nämlich, glaube ich, ein Argument, mit dem man auch uns beim RBB überzeugen könnte.
Also ich finde, der Preis darf eigentlich nicht das Argument sein. Warum? Der Punkt ist, auch bei uns an der Freien Universität, ich bin dort als CIO für diese Projekte ja mit zuständig, merken wir, ja, wir können umstellen, aber oftmals muss man zunächst mehr Personal investieren, weil eben viele Sachen nicht ganz so komfortabel immer zusammenpassen. Das heißt, am Anfang ist der Preis gar nicht der Punkt und meist ist auch das Personal das Teure, auch bei Closed-Source-Projekten. Ne? Wie viele Fehler haben wir in der IT? Aber die Frage ist eher, wie hoch ist der Preis der Abhängigkeit? Denn in der Tat, wie Sie es auch schon gesagt haben, wenn Microsoft oder Apple den Stecker zieht, ist es morgen hier dunkel. Wenn Amazon seine Dienste abschaltet, haben wir Hunderttausende Arbeitslose in Deutschland. Und die Frage ist, wollen wir uns das leisten? Wollen wir also abhängig sein? Und wir haben ja schon gesehen, sobald die EU droht mit irgendwelchen Strafzahlungen, dann sagt ein Trump, gut, dann erhöhen wir einfach die Zölle. Das heißt, wir haben ein stumpfes Schwert. Und Ähnliches kann natürlich auch bei anderer Software passieren.
Das sagt Jochen Schiller, er ist Professor für Technische Informatik an der Freien Universität Berlin. Herr Schiller, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Küssen ist evolutionär tief verwurzelt. Nicht nur Menschen geben sich gerne Küsschen, auch Affen wie Paviane, Schimpansen oder Bonobos tun es. Dabei wird ein Kuss als nicht-aggressiver Mund-zu-Mund-Kontakt ohne Nahrungstransfer definiert. Das Knutschen hat sich bei Urprimaten vermutlich vor 17 bis 22 Millionen Jahren entwickelt.
Auch andere Menschenarten wie Neandertaler haben sich demnach schon geküsst.
Radio 1. Nur für Erwachsene.